weitreichend. Der lange Arm der Geschichte. Hallo, ich bin Thomas.
Hallo zusammen, ich der Jakob.
Wir haben ja am Ende unseres letzten Podcasts so einen kleinen Cliffhanger gehabt. Wir wollten wir möchten jetzt in dieser Folge das Rätsel hinter dem Signal, hinter dem Geräusch lüften, das wir als Eingangsjingle für unseren Podcast gewählt haben. Mhm. Wir hören noch mal kurz rein. Mhm. Dieses Signal stammt von Sputnik. Sputnik 1, ein Satellit, den die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 gestartet hat. Eine 90 Kilo schwere Metallkugel mit 4 Antennen, die 3 Wochen lang ein Kurzwellensignal auf verschiedenen Frequenzen ausgestrahlt haben. Und dieses Signal hat Schockwellen durch die Vereinigten Staaten von Amerika gestrahlt. Und letzten Endes hat dieses Geräusch, dieses Signal die Welt durchgehend verändert.
Das stimmt sicherlich auf der einen Seite. Auf der anderen ist es ganz interessant zu beobachten, wie verschieden die Reaktionen in den Vereinigten Staaten ausgefallen sind. Darf ja nicht vergessen, dass unmittelbar zuvor die Horror-Ära von McCarthy noch stattgefunden hatte, also die Kommunisten-Hexenjagd, die er da gesellschaftsweit zusammen mit seinen Satrapen veranstaltet hatte. Und es ist bezeichnend, dass Dwight Eisenhower als amerikanischer Präsident, abgebrühter Militär, auf diesen Sputnik-Moment erstmal sehr zurückhaltend, sehr sachlich reagierte. Ja, das würde ihn jetzt also keine Minute Schlaf rauben. Das wäre sicherlich ein Anlass dafür, die eigenen Anstrengungen zu verstärken, aber hat den Ball bewusst flach gehalten. Die eigentliche Aufregung fand eher vor allem in Journalistenkreisen statt, die die Hysterie dann noch befeuert haben. Um Gottes Willen, wir sind zurück, die Sowjets übertrumpfen uns. Unsere, wie sie es so schön nannten, Oceanic Defense ist verloren gegangen. Wir sind angreifbar geworden als Kontinental-USA.
Das war der eigentliche Punkt, weil Richtig. Man darf nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt der internationale Rüstungswettlauf schon in vollem Gange war und die Sowjetunion wenige Monate vorher schon die erste Interkontinentalrakete gestartet hat. Und diese Interkontinentalrakete war auch die Trägerrakete für den Sputnik-Satelliten.
Ja, das war der Wink der Sowjetunion in Richtung USA. Nur damit das wisst, wenn wir wollten, dann könnten wir.
Und die Amerikaner waren ja selber schon mit einem Satellitenprogramm am Start. Juli 1955 hatten die Amerikaner das angekündigt und die Sowjets kurz darauf nachgezogen. Und die Amerikaner waren ja gar nicht darauf vorbereitet. Die haben ja gar nicht damit gerechnet, dass die UdSSR tatsächlich einen Satelliten dann startet. Man darf ja nicht vergessen, dass es nicht nur Sputnik 1 im Oktober 1957, am 4. Oktober, gab, sondern keine 4 Wochen später, am 3. November 1957, haben dann die Sowjets die nächste Rakete gestartet, Sputnik 2 mit Laika, der Hündin Laika an Bord, das erste Lebewesen.
Das war interessanterweise der Punkt, wo das Vereinigte Königreich einmal mehr anders als die Vereinigten Staaten jenseits des Teiches komplett anders auf diesen Sputnik-Schock, der bei ihnen interessanterweise auch gar nicht so hieß, reagiert haben. Beim ersten Sputnik war das eher noch so die Realisation, die Bestätigung dessen, was man vorher schon schmerzhaft hatte erfahren müssen, nämlich nicht mehr selbst Weltmacht zu sein. Es war dann einfach nur nochmal die Bestätigung, dass der Westen insgesamt sich auf die Hinterbeine stellen muss und vor allen Dingen das Vereinigte Königreich dabei keine übergeordnete Rolle mehr spielen würde. Und spätestens als Laika dann ins All geschossen wurde, sorgte das natürlich mit Blick auf den britischen Humor für, sagen wir mal, einigermaßen suffisante Reaktionen.
Die Briten haben gelacht. In den USA ist doch schlichtweg Panik an vielen Stellen ausgebrochen. Eisenhower war ziemlich cool, aber das war, glaube ich, berechnend. Der wusste ganz genau, er darf jetzt auch nicht in Panik geraten, weil in der Gesellschaft, da hast du es gerade angesprochen, die Medien haben unglaublich stark diese Karte gespielt. Wir sind angreifbar.
Auf jeden Fall. Und Teile des Kongresses sind ja auch voll drauf eingesprungen. Ja.
Genau. Sie haben ja viel gemacht dann und haben dann auch gesagt, jetzt müssen wir auch eine eigene Rakete starten. Und das ist dann auch passiert. Das war am 6. Dezember 1957, also 2 Monate nach Sputnik 1, eine Vanguard-Rakete, auch mit einem kleinen Satelliten. Aber das war ein Totaldesaster. Diese Rakete ist 2 Sekunden geflogen, hat 1 Meter Höhe gewonnen und ist dann explodiert. Auch das weiterer Schock irgendwie in den USA. Und Khrushchev hat dann vor dem UN-Sicherheitsrat in einer Rede den Amerikanern Technical Assistance angeboten, also Entwicklungshilfe.
Wunderbar.
Also die totale Demütigung der amerikanischen Identität, der amerikanischen Absolut. Seele hat in wenigen Monaten stattgefunden und hat einen unglaublichen Impuls für Politik ausgelöst.
Ja. Bildung. Wurde sogar auch in der Kultur direkt aufgegriffen. Wunderbarer Film von Billy Wilder, wer ihn kennt, 1, 2, 3, der Coca-Cola-Vertreter in West-Berlin, der Schwierigkeiten kriegt mit der Tochter des Coca-Cola-Präsidenten in Atlanta, die da zu Besuch vorbeikommt. Und es gibt ein herrliches Gespräch mit einem sowjetischen Botschaftsangehörigen und diesem Coca-Cola-Vertreter, in dessen Verlauf der sowjetische Botschaftsangehörige mal kurz skizziert, wie das so mit dem aktuellen Stand der Raketentechnik ist, indem er sagt, russische Raketen, wupp, zum Mond. Amerikanische Raketen, wupp, wupp, Miami Beach. Das war die ziemlich exakte Wiedergabe in kultureller Form des Selbstverständnisses der USA zu diesem Zeitpunkt.
Das darf man nicht unterschätzen, was da eigentlich passiert ist. Das hat wirklich die amerikanische Seele irgendwie tief verwundet, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine haben wir eben schon mal angesprochen, die militärische Dimension. Pearl Harbor war plötzlich wieder da im amerikanischen Bewusstsein. Und da möchte ich gerade mal aus einer Rede von Lyndon B. Johnson zitieren, die er am 25. November 1957 vor einem Senatsausschuss.
Der Gute wird noch zum Dauergast in unserem Podcast.
Ja, wir hatten ihn in der letzte Woche und wir sehen, hier hängt alles miteinander zusammen. Der sprach nämlich vor diesem Senatsausschuss davon, dass diese Sputnik-Krise eine noch viel größere Krise als Pearl Harbor sei. Und er verband das mit dem Hinweis, dass man jetzt noch viel weniger Zeit habe, um auf diese Herausforderung zu reagieren. Denn allen war klar, dass die eigentliche Machtdemonstration der UdSSR nicht darin lag, diesen Satelliten gestartet zu haben, sondern dass man in der Lage war, eine ballistische Interkontinentalrakete zu starten, die eine Nutzlast tragen konnte, eine Atombombe, eine Wasserstoffbombe, und man die starten konnte, ohne dass die Amerikaner das mitbekommen haben. Denn die amerikanischen Überwachungseinrichtungen haben das nicht mitbekommen. Sie wurden von amerikanischen Medien darauf angesprochen, und der Hinweis kam, glaube ich, aus UK, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gab ja noch eine andere, ich nenne es mal technologisch-kulturelle Dimension dieses Schocks. Man hatte die Sowjetunion nämlich immer belächelt, nach dem Motto, das ist ja ein Bauernstaat, die bauen komische Kühlschränke, guckt euch mal eure Autos an. Man hat sie ja wahnsinnig unterschätzt. Und dann kriegen die es auf die Reihe, eine Rakete zu starten, und nicht nur eine, sondern 4 Wochen später die nächste, und glaube ich insgesamt 10 Sputniks sind dann gestartet. Also auch da war man total geschockt, und es gab in den USA, dann fand ich ganz interessant zu lesen, auch plötzlich eine Konsumdebatte. Weil man gesagt hat, hey, wir müssen jetzt tatsächlich mal auch in Wissenschaft investieren, und der Kühlschrank alleine, das ist nice to have, aber wir müssen noch mehr machen. Und dann kam ja dieser National Defense Education Act, auch interessant, in dem Act wurden dann Bildung, Wissenschaft mit dem Thema Verteidigung verbunden. Also das fand ich jetzt bei der ganzen Vorbereitung eine unglaublich spannende Sache, also zu sehen, welche Schockwellen das tatsächlich geschlagen hat, die tief in der amerikanischen Identität
Weil man vorher sich halt so unglaublich sicher wähnte. Ich denke, das ist der Schlüssel dabei. Überraschende Ereignisse gibt es ja in der Technologie und allgemein in der Politweltgeschichte reichlich. Sie schlagen immer dann ein, wie Bombe im wahrsten Sinne des Wortes, wenn zuvor die Betroffenen sich in absoluter Überlegenheit und Sicherheit wähnten.
Es gibt ein schönes Zitat, was ich jetzt gerade einfach mal vorlesen möchte aus einem Buch. Vielleicht kleiner Hinweis auf unserer Website, weitreichend-podcast.de, haben wir zu jeder Folge noch ein paar Literaturempfehlungen dort veröffentlicht. Also wer mehr wissen möchte, was da so passiert ist, der werfe da doch mal einen Blick rein. Und dieses Buch, was wir jetzt auch hier ein bisschen ins Zentrum dieser Folge stellen, ist von einem amerikanischen Journalisten, Paul Dixon, das heißt Sputnik, The Shock of a Century. Und der zitiert einen amerikanischen Radiojournalisten, Gabriel Hather, der im Januar 1958, kurz nachdem Sputnik in der Erdatmosphäre verglüht ist, einen Radiokommentar mit dem Titel Thank You, Mr. Sputnik veröffentlicht hat. Und in diesem Kommentar sagte er, You will never know how big a noise you made. You gave us a shock which hit many people as hard as Pearl Harbor. You hit our pride a frightful blow. You suddenly made us realize that we are not the best in everything. And you reminded us of an old-fashioned American word, humility. You woke us up out of a long sleep. You made us realize a nation can talk too much, too long, too hard about money. A nation like a man can grow soft and complacent. It can fall behind when it thinks it is number one in everything. Comrade Sputnik, you told us more about the Russians in 1 hour than we had learned in 40 years. Und ich finde, das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Der bringt es auf den Punkt, was da passiert ist.
Mhm. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, A, wo hat sich das in der Geschichte wiederholt? Also gibt es da vergleichbare Fälle, die vor allen Dingen erwarten lassen, dass wir es auch in Zukunft damit zu tun haben werden? Und ist nicht der russische Impfstoff, der bezeichnenderweise selbst Sputnik heißt, genau ein solcher Fall?
Ja, spannender Gedanke. Aber lass uns diesen ersten Gedanken nochmal aufgreifen. War das was Singuläres? Oder steckt dahinter ein Muster oder ein System? Und ich glaube, das ist nichts Singuläres. Denn wir müssen uns klar machen, dass politische und gesellschaftliche Entwicklungen niemals in einem luftleeren Raum stattfinden. Und jede Gesellschaft und die Akteure, die politischen Akteure, die gesellschaftlichen Akteure, die in ihr handeln, die orientieren sich an einem Referenzrahmen, nenne ich das jetzt einfach mal. Und das sind letztlich so subjektive mentale Modelle, die eine Realität wahrnehmen, abbilden, eine soziale Realität einer Gesellschaft widerspiegeln und die immer wieder auch auftauchen, um politische Handlungen zu begründen und sich dadurch immer wieder reproduzieren. Und je stärker dieser Referenzrahmen ausgeprägt ist, desto oder anders formuliert, je stärker dort fundamentale normative Überzeugungen eine Rolle spielen, desto prägender ist er auch für politische Handlungen. Und da gibt es eine ganze Reihe anderer Beispiele, irgendwie, die man immer wieder findet. Mir fällt da Polen ein.
Mhm.
In Polen gibt es nämlich etwas, was wir hier in Westeuropa leider gar nicht so wahrnehmen. Wenn wir mal zurückgehen in die späten 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, da werden wir feststellen, dass es in Polen eine unglaublich progressive Luftreinhaltepolitik gegeben hat.
Mhm.
Das war total verwunderlich. Sozialistischer
Absolut, ja.
Staat, Luftverschmutzung und wieso machen die so etwas? Das gab es in der Tat. Und auch dort hat ein historisches Ereignis letzten Endes diese Luftreinhaltepolitik ausgelöst. Ausgangspunkt für diese politischen Entwicklung war Krakau, die polnischste Stadt aller polnischen Städte, Kern der polnischen nationalen Identität.
Wunderschön übrigens, wer noch nicht da war, unbedingt besuchen, es lohnt sich sehr.
Das war damals auch schon wunderschön, nur da stand eine Aluminiumhütte am Stadtrand und die hat natürlich die Luft verschmutzt, das führte zu saurem Regen und saurer Regen hat die historische Gebäudesubstanz in Krakau angegriffen. Und dann gab es Menschen in Krakau, Politik, Verwaltung, Wissenschaftler, Gesellschaft, die gesagt haben, wir müssen etwas dagegen tun, weil das greift das Herz unserer nationalen Identität an. Wir sehen, wie unser Land, unsere Kultur kaputt geht. Das war deswegen so durchschlagskräftig, weil diese Gebäude für die Existenz des polnischen Staates, der polnischen Nation stand. Man darf nicht vergessen, Polen hat viele Jahrhunderte lang nicht existiert. Es war ein Spielball zwischen Deutschland und Russland, die sogenannten polnischen Teilungen.
Verschiebungen.
1918 bis 1939
war vorher
Polnisch
schon.
Wieder mal ein souveräner Staat. Dann kamen die Nazis. Lange Rede, kurzer Sinn. Polnische Luftreinhaltepolitik hätte es nicht gegeben, hätte es die polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert nicht gegeben.
Mhm. Ja. Ja, und in dem Zusammenhang fällt mir in der Tat, wie sollte es anders sein, auch wieder ein britisches Beispiel ein. Ich bezog mich ja gerade schon darauf im Zusammenhang mit dem Satelliten Sputnik. Da fällt mir nämlich die Suez-Krise ein, die Ende 1856, Anfang 1857 den Briten drastisch vor Augen führte, dass ihre Zeit als dominante Weltmacht endgültig vorbei war. Kann natürlich sagen, den Kopf schütteln, lächeln, sagen, ja, das war ja wohl spätestens nach Ende des Zweiten Weltkriegs, klar, aber der britischen Gesellschaft eben noch nicht. Und mit diesem völlig verfehlten militärischen Abenteuer, den damaligen ägyptischen Machthaber Nasser dazu zu zwingen, den Suezkanal für britische und französische Schiffe offen zu halten, und zwar nach den Bedingungen der Briten und der Franzosen, und das mit Waffengewalt zu tun, mündete darin, dass Uncle Sam dann schlicht und ergreifend, als es hart auf hart ging, die jede Unterstützung verweigerte und Briten und Franzosen signalisierte, nee, das habt ihr euch jetzt selber eingebaut, das müsst ihr selber auslöffeln. Das ging katastrophal schief. Und bis auf den Premierminister Anthony Eden, dem das Land das Ganze zu verdanken hatte, ist in der britischen Gesellschaft ganz ähnlich wie im Rahmen des Sputnik-Schocks in den USA ein Jahr darauf der Groschen gefallen. Das war's mit unserem Status als Weltmacht. Und wir werden ab sofort, wenn überhaupt oberhalb unserer Gewichtsklasse, wie Sie es so schön ausdrücken, boxen können. Aber wir spielen nicht mehr im Mächtekonzert vorne mit.
Das waren jetzt zwei Beispiele, die, glaube ich, zeigen, dass der Sputnik-Schock keine singuläre Erfahrung ist, sondern etwas ist, was auch an vielen anderen Stellen immer wieder stattfindet. Lass uns zurückkehren zu dem eigentlichen Thema der Folge. Der Sputnik-Schock ist letzten Endes eine Metapher für Systemwettläufe zwischen Staaten, zwischen politischen Ideologien. Und wir befinden uns ja eigentlich heute auch wieder in einer solchen Situation. Du hast den russischen Impfstoff schon angesprochen. Das muss man sich nochmal klar machen. Der heißt nicht durch Zufall Sputnik. Das V steht übrigens für Victory. Und es ist auch kein Zufall, dass der russische Impfstoff der erste Impfstoff auf der Welt war, der zugelassen wurde. Und es ist auch kein Zufall, dass Russland versucht, diesen Impfstoff anderen Staaten anzubieten. Es gelingt ihnen ja auch. Ungarn hat es ja am Anfang Januar diesen Jahres dann auch im Rahmen einer nationalen Zulassung dann ermöglicht, dass der Sputnik-Impfstoff auch in Ungarn dann verabreicht wird. Das ist kein Zufall, weil da wiederholt sich etwas. Das ist nämlich genau das gleiche Muster, was die UdSSR gemacht hat.
Genau.
Wir starten als erstes einen Satelliten, wir stellen die UdSSR an ein Schaufenster und wir versuchen darüber neue Partner, neue Verbündete zu finden, beziehungsweise bestehende Bündnisse da zu unterwandern. Das sehen wir am Beispiel Ungarn und dem russischen Sputnik-Impfstoff. Es wiederholt sich.
Ja, ganz genau. Und das gilt natürlich auch für den großen Systemwettbewerber im fernen Osten, China. Das wahrscheinlich sogar noch drängender, denn im Falle Russlands, glaube ich, ist es fair zu sagen, dass sich immer wieder ein Land versucht aufzubäumen, zumal unter einem nationalistischen Führer wie Putin, das in vielerlei Hinsicht im Großmächtekonzert eigentlich nur noch mitspielt, weil sie über die Fähigkeit verfügen, die Welt mehrfach zu zerstören. Ansonsten ist Russland wirtschaftlich, technologisch immer abseits von Militärtechnologie, ne, das ist der entscheidende Unterschied, ja nicht wirklich in der Lage, dem Westen Paroli zu bieten. Aber ganz anders sieht das natürlich mit China aus. Da dürfte der neue Sputnik-Moment bevorstehen.
Jetzt, interessant, China. Ja. Fällt mir ein, es gibt ein Buch von einem, das glaube ich, ist Taiwanese, der ehemalige Google-Chef von China, arbeitet heute in Beijing als Investment-Banker. Kai-Fu Lee heißt der. Er hat ein Buch geschrieben. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber es ging um künstliche Intelligenz und den Systemwettlauf zwischen den USA, China und Europa. Und er sprach von einem chinesischen Sputnik-Moment. Mhm. Da fand ich interessant, dass er auch dort explizit von einem Sputnik-Moment sprach. Dieser Moment fand im Mai 2017 statt. Da hat nämlich Google, ein KI-Programm von Google AlphaGo, den Weltranglisten ersten im Go geschlagen. Go ist ein chinesisches Strategiespiel, viel, viel komplexer als Schach. Und auch gewisserweise Teil einer chinesischen Identität. Jeder gute chinesische Gelehrte muss Go beherrschen. Jetzt kommen Amerikaner mit einem Computerprogramm und schlagen den chinesischen Weltrangersten. Das war der Sputnik-Moment, der chinesische Sputnik-Moment. Und Kai-Fu Lee beschreibt es dann weiter und sagt, ja, das war im Prinzip so der Anstoß für massive Investments seitens der chinesischen Führung, die dann wenige Monate später gesagt haben, 2030 sind wir die führende Nation, was künstliche Intelligenz anbetrifft, weltweit. Und es hat auch in der, das muss man natürlich sagen, ich glaube, das war schon weit vorher vorbereitet. Das passiert nicht innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Aber trotzdem war das vielleicht noch so ein kleines i-Tüpfelchen, weil auch in der chinesischen KI-Community dann plötzlich sich viele Leute, so beschreibt es Kai-Fu Lee, dann herausgefordert gefühlt haben. Und dann, nee, jetzt schlagen wir die Amerikaner. Und wir sehen ja, dass unglaublich viel dort passiert, was künstliche Intelligenz anbetrifft. Und was viel spannender noch ist, irgendwie wenige Jahre später, gibt es einen Artikel in Foreign Policy, in der Online-Ausgabe, in den USA Ende Oktober 2020, die dann wieder von einem Sputnik-Moment sprechen, nämlich jetzt wieder von einem amerikanischen Sputnik-Moment. In dem Artikel heißt es, the US finally has a Sputnik moment with China. Fear of Beijing's technological progress is driving deep policy shifts. Also auch hier, ich finde es unglaublich spannend, dass immer wieder in verschiedenen Kontexten auf diesen Sputnik-Moment zurückgegriffen wird, um ja Debatten anzufeuern, Politiken zu begründen.
Die Gefahr, die sich damit natürlich verbindet, ist, gerade auch was den chinesischen Sputnik-Moment anlangt, Herausforderungen kann man erstmal positiv betrachten. Sie sind erstmal nichts Schlechtes, nach dem Motto, wir nehmen den Handschuh auf und wir versuchen euch jetzt zu übertrumpfen. Aber vor dem Hintergrund der Theorien internationaler Beziehungen muss man das Ganze natürlich schon etwas argwöhnisch, um nicht zu sagen sorgenvoll betrachten. Denn China tritt ja in anderen Zusammenhängen auch sehr aggressiv, kann man durchaus sagen, auf. Wenn wir an die Belt and Road Initiative denken, die neue Seidenstraße, die nichts anderes ist als die Umsetzung eines globalen Macht- und Führungsanspruchs Chinas. Und das jetzt verbinden mit dem zukunftsträchtigen und zugleich gewichtigen Thema künstliche Intelligenz, stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, wo will China mit seiner ganz speziellen Systemkonfiguration, die der krasse Gegenentwurf zur westlichen ist, mit dem Thema künstliche Intelligenz hin. Und es ist sehr interessant, aus politikwissenschaftlicher Perspektive zu betrachten, dass die neorealistische Theorie der internationalen Beziehungen bisher da absolut mal wieder, möchte ich als bekennender Neorealist sagen, richtig gelegen hat, weil sie vorweggenommen hat, dass bei dieser Entwicklung Chinas eine Gegenmacht, eine Gegenpolbildung im Westen stattfinden muss. Und künstliche Intelligenz wirkt jetzt quasi wie der Brandbeschleuniger dieser Entwicklung, eben wegen ihrer unabsehbaren, gewaltigen Auswirkungen, wenn sie denn mal zum endgültigen Erfolg führt. Ein endgültiger Erfolg bei künstlicher Intelligenz ist ja in der Tat eine Intelligenz, die sich als solche selbst auch wahrnimmt, die auch selbst in der Lage ist, nicht nur zu lernen, sondern auch kreativ zu werden. Da liegt ja der eigentliche Knackpunkt. Und insoweit stellt sich die Frage, wie geht die restliche Welt mit diesem Anspruch, mit dieser Ansage Chinas um? Gerade die Bundesrepublik Deutschland hat da in der Vergangenheit es sich schwer damit getan, eine eindeutige Haltung zu finden. In politikwissenschaftlichen Termini hat sie erstmal mit Bandwagoning, ein wunderschöner amerikanischer Terminus, angefangen, so nach dem Motto, ja, wir halten uns erstmal so mindestens halb im Camp von China, weil wir wollen ja unsere wirtschaftlichen Interessen nicht gefährden. Bandwagoning haben alle Vertreter des Neorealismus, Kenneth Walls hat ihn begründet, Stephen Walt hat ihn weiterentwickelt, immer schon gesagt, das ist die unterlegene Strategie, die dominierte Strategie gegenüber einer Macht, die es auf Hegemonie anlegt, und das tut China eindeutig, weil man dann immer dem Wohlwollen des Hegemons ausgeliefert ist. Und so langsam kommt eben auch Deutschland, aber auch die gesamte westliche Welt dahin, die USA unter Joe Biden werden an der Strategie, an der konfrontativen gegenüber China, die unter Trump angefangen hat, nichts ändern. Das spielt da mit rein. Kommen sie gemeinsam eher zu der Strategie des Balancing. Also jetzt wird Gegenmacht aufgebaut gegen China, sodass dieser wechselseitige Sputnik-Moment sowohl auf Seiten Chinas, was Go anlangt, als auch auf Seiten der USA, wo jetzt auch jüngst übrigens ging gerade durch die Tagespresse die National Security Commission on Artificial Intelligence festgestellt hat, wir geraten ins Hintertreffen, wir sind so gerade noch im Vorteil gegenüber China, aber wenn wir jetzt nichts unternehmen, und das ist ja ein wunderbarer Rückgriff auf 1957, dann werden wir überrundet.
Dieser Systemwettlauf, den du da gerade beschreibst, den gibt's ja schon länger, also die Tatsache, dass Google die KI-Technologie entwickelt hat, die den Go-Spieler geschlagen hat, zeigt ja ganz deutlich, die spielen ja in der gleichen Liga. Was mich halt oben treibt, ist, wo bleibt denn Europa? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben keine große, also wir haben schon KI-Kompetenz, aber wir sind jetzt keine KI-Macht, weder Deutschland noch die Europäische Union insgesamt, um in diesem Wettlauf zwischen den USA und den und China eine Rolle zu spielen. Also wir haben ja kein KI-Unternehmen, was mit Google auch nur annähernd konkurrenzfähig sein kann. Also wir haben Unternehmen, die spielen in der Liga mit, die werden von Google dann aber gekauft letztlich oder von anderen großen Playern. Aber wir haben kein deutsches KI-Unternehmen, wir haben kein europäisches KI-Unternehmen. Es gibt kein europäisches Google. Wir haben keine Technologie, die wir anbieten können, die wir in die Waagschale werfen können in diesem Systemwettlauf. Wir haben aber auch keinen klaren Wertekompass, der uns Orientierung gibt. Wie wollen wir diese Technologie denn einsetzen? Wir sind unglaublich gut da drin, irgendwie die DSGVO wie so eine Ikone vor uns herzutragen und sagen, Datenschutz ist so unglaublich wichtig. An dem gleichen Moment texten wir aber auf WhatsApp, wie die Wahnsinnigen und posten unsere privaten Bilder auf Facebook. Also das ist
trotzdem
keine Technologie und keinen klaren Kompass, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, wie wir als Europa in diesem Systemwettlauf bestehen wollen. Zumal wir ja auch beobachten, dass schon seit vielen Jahren, dass China sich nicht nur in Unternehmen einkauft, auf Einkaufstour geht, unter deutschen Maschinenbauern, da gibt's viele Beispiele, die man jetzt nennen könnte, aber auch sich in Infrastrukturen einkauft, irgendwie angefangen von griechischen Häfen über Bahnlinien zwischen Budapest und Belgrad bis hin zu zum Kauf von Wäldern, in Klammern Biomasse, in Nordfinnland.
Ja, da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin sagte, Stichwort Balancing, Gegenmachtbildung. China hat lange Zeit relativ freie Hand erhalten, gerade auch von europäischer Seite, weil die EU da eben auch keine eindeutige Haltung gegenüber China gefunden hat. Sie hat zwar mal behauptet, das wäre so, aber das stimmte manifest einfach nicht. Also wenn führende Mächte innerhalb der Europäischen Union wie Deutschland, Frankreich, damals noch das Vereinigte Königreich zu vollkommen unterschiedlichen Ansätzen in ihrer China-Politik fanden, halt gab es eben keine einheitliche Haltung gegenüber China. Das scheint sich gerade zu ändern, vor dem Hintergrund, den wir ja erarbeitet haben, den ich auch beschrieben habe, dass jetzt eben alle erkennen, nee, andocken an China, in welcher Art auch immer, ist eher gefährlich, weil es kommt irgendwann der Punkt, wo das Land, das die Hegemonie anstrebt, und zwar nicht nur unbedingt für seinen eigenen regionalen Kontext, weil die Belt and Roads Initiative eben viel weiter geht, aufs Geratewohl dann darüber entscheiden kann, ob es uns noch weitertragen möchte, mit uns noch zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und da kommen wir wieder zu diesem Schlüsselelement künstliche Intelligenz. Der Knackpunkt bei der künstlichen Intelligenz ist ja, mindestens am Anfang handelt es sich um Algorithmen, die von Menschen programmiert werden. Und die entscheidende Frage ist ja, wer programmiert hier mit welchem Weltbild? Wird künstliche Intelligenz zur totalen Überwachung des eigenen Volkes, womöglich hinterher im globalen Maßstab benutzt? Oder wird künstliche Intelligenz für gesellschaftliche Fortentwicklung eingesetzt? Und daran schließt sich ja eine riesige Debatte an, die jetzt schon einige Jahrzehnte alt ist, eine hochgradig philosophische Debatte über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das menschliche Zusammenleben, wo ich es eher mit Vertretern wie John Searle und John Lucas und Robert Penrose halte, die da klipp und klar sagen, künstliche Intelligenz kommt über einen bestimmten Punkt nicht hinaus und wird der menschlichen Intelligenz unterlegen bleiben. Umso wichtiger ist, wer der künstlichen Intelligenz welche Programmierung mitgibt.
Ja, wer gibt den moralischen Wertekompass der KI dann mit? Ja, aber da braucht man doch eigentlich auch so einen kleinen Sputnik-Moment oder eigentlich einen großen Sputnik-Moment, um jetzt aufzuwachen, aufzuholen als Europa, um unseren Platz dann in der Welt noch zu sichern. Und ich kämpfe gerade mit mir, ehrlich gesagt, wie in Deutschland ein solcher Sputnik-Moment aussehen könnte.
Für den Anfang ist, glaube ich, einfach schon mal sehr viel damit gewonnen, dass wir tatsächlich als Bundesrepublik Deutschland, als EU insgesamt erkennen, dass wir uns jetzt eindeutig auf die Seite der USA schlagen müssen, zumal unter einem wieder für Zusammenarbeit offenen Präsidenten. Das ist der entscheidende Wandel der letzten Monate. Weil wenn wir das nicht tun, dann geraten wir ins Räderwerk zwischen den USA und China. Denn die sind auf Konfrontationskurs, da gibt es überhaupt kein Vertun. Und wenn wir nicht in die Situation geraten wollen, situativ entscheiden zu müssen, in welchem Lager sind wir denn jetzt eigentlich, kann es für uns ja eigentlich nur eine Antwort geben. Und das wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt, auch für Deutschland.
Ich bin gespannt, du hast jetzt die politische Dimension dieses Sputnik-Moments beschrieben, aber ich glaube, das Beispiel USA zeigt sehr deutlich, dass es auch eine gesellschaftliche Reaktion, einen gesellschaftlichen Sputnik-Moment braucht.
Ja, das ist sicherlich so und da kann ich für Deutschland im Speziellen im Moment nicht erkennen, welcher das sein sollte. Es sind schon so viele potenzielle Sputnik-Momente verstrichen, ohne dass man jetzt hier einen vergleichbaren Aufruhr hätte wahrnehmen können wie der Sputnik-Schock 57 in den Vereinigten Staaten oder die Suez-Krise 56, 57 im Vereinigten Königreich, dass ich mich schwer tue mit der Fantasie, wie könnte das wohl in Deutschland aussehen?
Jakob, vielen Dank.
Ich danke dir, Thomas.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.